Wir wollen beten. Vater, wir danken dir für diesen Tag und unser Zusammenkommen. Und es soll nicht irgendwie geschehen, unser Zusammenkommen, sondern im Namen, der über allen Namen ist, den Namen, den du gesetzt hast, in dem allein das Heil ist, im Namen deines Sohnes, unseres Herrn Jesus, der Christus ist. Und wir danken dir auch für die Lebenszuflüsse, die du uns heute geben willst. Deine Huld, deine Güte, deine Gnade ist so groß. Dass alles funktioniert im Äußeren, dass wir aufstehen konnten. Dass du den Rahmen gibst auch, dass wir jetzt hören dürfen, was du uns zu sagen hast durch unsere Brüder. Und dass wir Weisung und dass wir Orientierung und Speise empfangen dürfen von dir, dass du für jeden, der hier ist und für jeden, der das auch nachhört, etwas vorbereitet hast, ein Wort zugespitzt auf seine Situation für sein Herz. Und nun schenk, dass wir Hörende sind und solche, die sich unter dein Wort stellen, dich dadurch ehren und dich loben. Danke für jeden Bruder heute Vormittag, Professor Volker Gegle und dann auch Hans-Peter Mumsen. Danke, dass du sie als Werkzeuge in deiner Hand benutzen willst. Und nun nimm auch den ganzen Tag in deine Hand, drück ihm deinen Stempel auf. Es soll um dich gehen, du sollst in der Mitte stehen. Dein Name soll geehrt und geheiligt werden. Gelobt seist du. Amen.
Ich hatte erwähnt, der Begriff des Reiches Gottes, der zentrale Begriff der Verkündigung Jesu, gleichzeitig ein sehr schillernder Begriff. Dieser Begriff hat so eine richtige Karriere erst im 20. Jahrhundert gemacht. In der Kirchengeschichte ist es ein eigentümliches Rätsel, dass dieser zentrale Begriff der Verkündigung Jesu 1900 Jahre eher so ein eher zurückgezogenes Schattendasein führte und dann im 20. Jahrhundert wie eine Rakete rausgeschossen ist und seither die theologische Szene und Debatte bestimmt. Es gibt ganz viele Fragen, die sich mit diesem Begriff verbinden. Und wenn wir jetzt anfangen würden und ich Sie fragen würde, wie Sie diesen Begriff verstehen, dann würden wir wahrscheinlich etwas von dieser Vielfalt mitbekommen. Ein paar Fragen. Ist dieser Begriff dynamisch zu verstehen? Was heißt dynamisch? Nämlich im Sinne einer Herrschaft. Geht es um ein aktives Herrschen, wenn wir bei Reich Gottes? Ist der im Sinne von Königsherrschaft Gottes zu verstehen? Oder bezeichnet dieser Begriff Reich Gottes mehr so eine Art Raum, eine Art Bereich, in dem eine Herrschaft stattfindet? Oder bezeichnet er vielleicht sogar eher eine Zeit, die Zeit des vollendeten Heils? Haben wir es bei dem Begriff eher mit einer gegenwärtigen Herrschaft zu tun, mit einer präsentischen Herrschaft? Oder bezeichnet dieser Begriff etwas, was erst in Zukunft kommt, mit einer futurischen Reich oder einer futurischen Herrschaft, was auch immer? Geht es um einen Herrschaftsraum oder um eine Herrschaftsform? Geht es um etwas Gegenwärtiges oder um etwas Zukünftiges? Wird dieses Reich allein von Gott verwirklicht? Ist er der, der dieses Reich herbeiführt, hervorbringt? Oder haben wir als Gemeinde eine Aufgabe bei diesem Reich? Also können wir das Reich Gottes bauen? Leisten wir heute Morgen einen Beitrag zum Bau des Reiches Gottes? Oder wenn morgen Gottesdienste sind, sind das Beiträge zum Bau des Reiches Gottes? Die nächste Frage, in welchem Verhältnis steht dieser zentrale Begriff? 131 Mal. Wenn wir alle Evangelien zusammenzählen, alle Parallelstellen mal zusammenzählen, 131 Mal kommt dieser Begriff im Munde Jesu vor. 12 Mal bei Paulus, interessanterweise 2 Mal nur im Johannesevangelium, 131 Mal in den synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, 2 Mal im Johannesevangelium, 2 Mal. 12-mal bei Paulus und dann noch ganz ein paar wenig verstreute Belege drüber raus, 8-mal in der Apostelgeschichte. Wie ist diese Unwucht zu verstehen, zu begreifen? Warum sprechen die Apostel so selten von diesem Begriff? In welchem Verhältnis stehen wir als Gemeinde zu diesem Reich? In welchem Verhältnis steht der Begriff eigentlich zu dem zentralen Heilsgut im Neuen Testament, nämlich dem ewigen Leben? Ich sage meinen Studenten immer, wenn man euch nachts um 3 weckt und fragt, was bekomme ich, was empfange ich, wenn ich an Jesus glaube, dann müsst ihr einen Begriff wissen, einen Begriff sagen, das ewige Leben. Das ewige Leben ist der zentrale Heilsbegriff des Neuen Testaments. Okay, bei allen Aposteln eindeutig, komplett klar, wir könnten aus der Pistole geschossen 5, 6 Bibelstellen dazu führen. Die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus und zum Herrn, Römer 6, 23. Und wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben, Johannes 5, 24. Ewiges Leben, Reich Gottes, wie passt das zusammen? Warum fristet dieses Hauptthema der Botschaft Jesu so ein randständiges, marginales Dasein im Neuen Testament? Warum wurde bei der christlichen Bekenntnisbildung, wir haben ja viele Bekenntnisse, wir feiern dieses Jahr 1700 Jahre das Nizänische Bekenntnis, 325 das erste große ökumenische Bekenntnis der alten Kirche. Warum steht es da nirgends? Warum nicht im apostolischen Glaubensbekenntnis, das wir alle kennen? Warum findet es in der reformatorischen Bekenntnisbildung so wenig Aufnahme? Wie kommt das? In welchem Verhältnis steht die Karriere des Begriffs in den politischen Theologien des 20. Jahrhunderts zum Begriffsgebrauch im Neuen Testament? Da fangen wir jetzt mal an. Der Begriff hat eine unglaubliche Karriere in den letzten 150 Jahren hinter sich. Und wenn wir die letzten 150 Jahre betrachten, dann sind die Antworten auf die Fragen, die ich jetzt mal einleitend hier gestellt habe, sehr klar und sehr eindeutig. Der Begriff, der bezeichnet eine aktive Herrschaft Gottes im Sinne einer Königsherrschaft, Jesu Christi, Königsherrschaft Gottes. Und Jesus hat seine Jünger beauftragt, diese Herrschaft in dieser Welt durchzusetzen. Vollendet wird die freilich erst in der Endzeit, am Ende der Zeit, aber das Reich Gottes hat schon jetzt begonnen, aber es ist noch nicht ganz verwirklicht. Es ist schon jetzt im Entstehen und wir alle als Gemeinde, als Nachfolger Jesu Christi müssen daran mitwirken, dass es vollendet wird. Durch unser missionarisches und unser soziales Wirken trägt die Gemeinde zum Reich Gottes bei und trägt dieses Reich, so die Antworten der letzten 150 Jahre, in die Gesellschaft hinein und wirkt so auf das Reich Gottes hin, ganz kurz, ganz grob mal zusammengefasst, die Antworten des 20. Jahrhunderts. Wir beginnen mal bei der Spurensuche bei dem walisischen Neutestamentler Charles Harold Dodd. Der wurde berühmt, dass er den Reich-Gottes-Begriff als ersten in einer Art und Weise gefüllt hat, die für das 20. Jahrhundert bestimmend wurde. Er sprach von dem Reich Gottes im Blick auf eine Realized Eschatology. Was in aller Welt bedeutet das? Er sagt, die Endzeithoffnung wird im Reich-Gottes-Begriff schon gegenwärtig realisiert. Es war eine Bibelstelle, die für ihn maßgeblich war. Eine Bibelstelle, das nennt man das berühmte Exorzismus-Logion, das Exorzismus-Wort Jesu. Wenn ich mit dem Finger Gottes, bei Matthäus, mit dem Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Und Charles Harold Dodd sagt, zack, da haben wir's. Jesus sagt, wenn er die Dämonen austreibt, dann ist das die Realisierung des Reiches Gottes. Es ist schon jetzt da mit Jesus gekommen. Und überall da, wo wir die Mächte des Bösen zurückdrängen, da realisiert sich dieses Reich Gottes. Also nicht nur in den Heilungen Jesus, sondern auch in allem sozialen und auch sozialpolitischen Wirken, da realisiert sich das Reich Gottes. Charles Harold Dodd hat damit eine große Uminterpretation dieses Begriffs eingeleitet. Er sagt, Jesus hat alle eschatologischen Erwartungen schon erfüllt, das Reich Gottes ist angebrochen und muss jetzt von seinen Jüngern zur vollständigen Durchsetzung gebracht werden. Das ist seine These. Und daraus, die sich daraus ergebende Reich Gottes Ethik, die bestimmte dann vor allem in der Nachkriegszeit des 20. Jahrhunderts die ethische Debatte in den 60er und 70er Jahren. Es war jetzt der Aspekt der menschlichen Verantwortung im Zusammenhang mit dem Reich Gottes Begriff, der betont wurde. Harvey Cox, ein britischer Theologe, Stadt ohne Gott, hat in den 60er Jahren geschrieben, er schreibt, wenn Jesus das Reich Gottes in Person ist, dann sind die Elemente göttlicher Initiative und menschlicher Verantwortung im Kommen des Reiches unlösbar verbunden. Für ihn gilt deshalb, die Kirche, die wenig von Gott redet, aber dafür die von ihm ermöglichte Freiheit zu verwirklichen hilft, als die Avantgarde der neuen Herrschaft. Einer der prominentesten Vertreter dieser Interpretationslinie, die da im Neuen Testament dominant wurde, das war Jürgen Moltmann. Den werden manche kennen, vor 2 Jahren verstorben, in hohem Alter, 98-jährig. Und für ihn, er hat diese Theologie der Hoffnung in den 60er Jahren publik gemacht und prominent gemacht. Für ihn, und jetzt kommen ganz typische Formulierungen des 20. Jahrhunderts, für ihn ist das Reich Gottes die eschatologische Vollendung der geschichtlich befreienden Herrschaft Gottes. So redete man damals. Also Moltmann unterscheidet ganz grundlegend zwischen der gegenwärtigen Herrschaft Gottes in der Geschichte und dem Reich Gottes, das nach ihm erst am Ende der Zeit vollendet wird. Allerdings, und das ist wichtig, das Reich Gottes wird antizipatorisch bereits gegenwärtig, messianisch antizipatorisch vermittelt, wodurch es die Gegenwart der Zukunft in den Verhältnissen der Geschichte ist. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das sind so, boah. Die Gegenwart der Zukunft in den Verhältnissen der Geschichte. Also Jesus antizipiert etwas, was erst am Ende eigentlich vollendet wird. Aber diese Antizipation des Reiches wird für Moltmann vor allem in der Gemeinde konkret. Insofern sie, und jetzt aufgepasst, in ihrem politischen und sozialen Handeln Christus zu entsprechen versucht. Wo Christen nach dem Willen Gottes leben und entsprechend handeln, zum Beispiel in der Befreiung der Welt von Not, Gewalt und Verzweiflung, da wird das Reich Gottes in der Gegenwart sichtbar und geschichtlich. Das christliche Handeln hat vor diesem Hintergrund eine vorausweisende Funktion und einen vorzeichenhaften Charakter. Er sagt deshalb, fordert die Gegenwart des Reiches in Gemeinde und Geist und die damit verbundene messianisch orientierte Ethik Christen auf, sich als Mitarbeiter am Reich Gottes gegen die Not der Welt zu engagieren. Und in dieser Linie schwappt die ganze Geschichte auch ins 21. Jahrhundert hinüber. Einer der prominentesten Neutestamentler der Gegenwart, weltweit prominentesten Neutestamentler der Gegenwart, ist Nicholas Thomas Wright. Und der nimmt diese Linie auf und sagt, die Jünger wurden als Jesu Nachfolger beauftragt, das Königreich in Kraft zu setzen. Und es gehörte durchgängig zu ihrem Wirken, dass sie Verfolgung erlitten und in Gefahr gerieten, um das Königreich zu bringen und Träger der Herrlichkeit Jesu zu werden. Das Leben, zu dem Jesus seine Jünger berief, war das Leben des vorgezogenen Königreichs. Jesus rief sein Volk, Anteil an der Aufrichtung seines Königreichs zu nehmen, und er schließt dann mit dem markigen Satz, wir als Jünger Jesu, so explizit Thomas Wright, sind die Vollstrecker der Transformation dieser Erde. Es sind diese Vorlagen und diese Vorgaben, aus denen sich dann auch die moderne, jüngere, transformatorische Theologie speist, die im pietistisch-evangelikalen Raum in den letzten 20 Jahren uns stark beschäftigt hat. Ich zitiere mal meinen Kasseler Kollegen Tobias Feix. Er schreibt, Das Reich Gottes zeigt sich in der sozialen Gestalt der Nachfolgerinnen und Nachfolger Christi hier auf Erden und ist die sichtbare Hoffnung des Jetzt und noch Nicht, die sich im ganzheitlichen Erlösungswerk Christi zeigt. Der ehemalige Eversbacher Kollege Johannes Reimer schrieb, die Gemeinde soll mit ihrem sozialtransformativen Auftrag Gottes Königsherrschaft in dieser Welt in Wort und Tat aufrichten. Und weiter, wenn aber die Ekklesia, also die Gemeinde, die Verantwortung für die Welt hat, was ist denn sonst der Sinn ihrer Zusammenkünfte und Entscheidungen, wenn nicht der Wille Gottes für die Welt, seine Königsherrschaft und der Aufbau seines Reiches in dieser Welt? In diesen Konzepten wird das Reich Gottes zu einem zentralen Begriff der christlichen Agenda. Im Mittelpunkt steht die Herbeiführung des Reiches durch Frieden, Gerechtigkeit, vielleicht auch Bewahrung der Schöpfung. Und diese Konzepte basieren, wie erwähnt, schon auf diesem bestimmenden Verständnis des Reiches Gottes im Munde Jesu. Jesus habe diesen Begriff im Sinne einer Königsherrschaft verstanden, die mit ihm bereits anbricht und die durch sein messianisches Wirken Gestalt gewinnt. Ich habe als junger Dozent im Albrecht-Bengel-Haus dieses Reich-Gottes-Verständnis auch gelehrt, weil es in allen Lehrbüchern steht, die man so in der Theologie hat, überall in allen neutestamentlichen Theologien, in allen Lexikonartikeln, fromm oder nicht fromm, egal, liberal, konservativ, genau das habe ich überall gefunden. Und ich habe es jedes Jahr mit weniger Freude gelehrt, weil ich dachte irgendwie, oh, das passt nicht zum Rest der Theologie, die ich sonst vertrete. Die passt nicht zum Rest dessen, was wir im Neuen Testament lesen. Wie passt dieses Verständnis zum Rest dessen, was wir in den Briefen bei Paulus, bei Petrus, bei Johannes im Rest des Neuen Testaments lesen? Das hat mich nicht in Ruhe gelassen, deshalb habe ich mich reingebissen in dieses Ding. Das Ergebnis dieses Reinbeißens, wie gesagt, das finden Sie in diesem Buch. Wir beginnen einmal mit Jesus und dem Reich Gottes. Wie verwendet Jesus eigentlich diesen Begriff? Ich kann da nicht alles bieten an einem Vormittag, ich will es reduzieren. Zunächst mal ist das Reich Gottes bei Jesus ein Raum des Heils, und zwar ein endzeitlicher Raum des Heils, in den man eingehen kann, in den man eintreten kann, in den man hineinkommen kann, in den man eingelassen werden kann, aus dem man aber, und das ist in vielen Gleichnissen so, auch wieder hinausgeworfen werden kann. Diese Präpositionen in, hinein, im, in, aus, hinaus, die machen das sehr deutlich. Es führt ein schmaler Weg zu diesem Reich Gottes. Das ist eine räumliche Kategorie. Es gibt Schlüssel des Himmelreichs, die man braucht, um den Zugang zu diesem Reich aufzuschließen. Und es ist ein zukünftiger, endzeitlicher Ort der Heilsvollendung. Zwei Worte, es gibt endlos viele, wir müssen es reduzieren heute Morgen. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Von Anbeginn ist es bereits bereitet, aber es wird ererbt am Ende der Zeit. Oder wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks, sagt Jesus am Abend, in der Nacht, der er verraten ward, nach den Einsetzungsworten kommt dieses Wort, bis an dem Tag, auf dem ich aufs Neue davon trinke vom Gewächs des Weinstocks im Reich Gottes. Ein Ort, wo Jesus mit denen, die zu ihm gehören, wieder ein Glas Wein, einen Becher Wein trinken wird. Oder dieses berühmte Bild am Ende dieser Geschichte vom Hauptmann von Kapernaum, dessen Glaube Jesus rühmt. Und da sagt Jesus, viele werden kommen von Osten und Westen und mit Abraham, Isaac und Jakob, den Patriarchen des Alten Testaments, im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähneklappern. Das Reich Gottes ist hier der Ort der Heilsvollendung, wo das große endzeitliche Freudenmahl stattfindet, wo wir an festlich gedeckten Tischen das Heil erleben und genießen in diesem Bild des Freudenmahls. Eine zweite Dimension des Reich Gottes ist aber auch die endzeitliche Zeit des Heils. Das Reich Gottes ist die zukünftige Zeit des Heils, für die Christen jeden Tag im Vater unser beten sollen. Dein Reich komme. Das heißt, die Zeit deines Heils, die soll kommen. Diese Zeit des Heils ist im Himmel schon angebrochen, wie im Himmel, so auf Erden. Meine These ist, dass dieser Formulierung im Vaterunser, wie im Himmel so auf Erden, sich auf alle drei der ersten Vaterunser Bitten bezieht. Dein Name werde geheiligt, wie im Himmel, jetzt schon, so auch auf Erden. Dein Reich komme, das im Himmel jetzt schon gegenwärtig ist, und es soll auf Erden vollendet werden am Ende der Zeit. Und dein Wille geschehe, der jetzt schon im Himmel verwirklicht ist und der auf Erden vollendet werden soll. Wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Mit Jesu kommen ist der Kairos gekommen. Die messianische Zeit ist mit Jesu kommen erfüllt. Und mit diesem Kommen Jesu und dem Eintreffen des Kairos, der messianischen Zeit, der Bräutigam ist da. Jesus, der Messias, ist da. Hier ist eine Epoche eingetreten, hier ist eine Epoche verwirklicht worden. Und mit diesem Eintritt der einen Epoche ist klar, es kommt noch eine andere. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, aber noch nicht da. Aber mit dem Eintreffen des Kairos, die Zeit ist erfüllt, der Kairos ist erfüllt. Und jetzt ist das Reich Gottes auch nahe herbeigekommen, aber es ist noch nicht da. Kehrt um. Und glaubt an das Evangelium, ihr seid Menschen, die im Zenit der Zeit leben, die diese Erfüllung erleben. Jesus sagt in seiner Antrittspredigt in Nazareth, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und ich raff etwas und komme zum Ende. Und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Der Kairos ist da. Der Messias ist gekommen. Verheißungen gehen in Erfüllung. Und das wird an anderen Stellen auch deutlich. Matthäus 13. Selig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen, und wollten hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Jetzt ist messianische Zeit. Jetzt ist Zeit der Erfüllung. Aber jetzt ist noch nicht Reich Gottes Zeit. Es gibt kein einziges Jesuswort, das belegen könnte, dass das Reich Gottes jetzt schon Realität oder Gegenwart geworden wäre. Zu diesem Exorzismus-Logion muss man sagen, es bezeichnet ein zeichenhaftes Andeuten dessen, was am Ende geschieht. Wenn Jesus Dämonen austreibt, wenn Jesus solche Zeichen setzt, bedeutet das nicht, dass da etwas schon da wäre, sondern dass hier etwas zeichenhaft sichtbar wird, was dann am Ende Realität werden wird. Dieser Begriff des Fingers Gottes, den Jesus da gebraucht bei diesem Wort im Lukas, in der Lukas-Version, Lukas 11, Vers 20, der kommt aus 2. Mose 8, wo der Pharao mit Mose diesen Händel hat. Und dann deutet Mose mit diesen Zeichen an, diese 10 Zeichen, die dem Pharao gegeben werden, dass er Israel ziehen lassen soll, dass hier Gottes Geschichte unterwegs ist. Aber die Realität des Exodus und die Realität des gelobten Landes ist noch nicht da. Es sind Zeichen, die gegeben werden, punktuelle Anbruchpunkte, aber noch keine vollendete Realität, die in diesem Moment da ist. Eine pauschale Deutung des Wirkens Jesu als Verwirklichung, Herbeiführung, Aktualisierung, Vorabschattung, Antizipation, Dämmerung, Anbruch oder Einstand der Basileia, das hat es jetzt verrupft, die Zeichenzahl, also Reich Gottes, oder gar als Realized Eschatology und Vergegenwärtigung der Zukunft, lässt sich vom Evangelium her, lässt sich von biblischem Zeugnis her so nicht geben. Eine dritte Bedeutung will ich Ihnen aber noch nicht vorenthalten. Das Reich Gottes ist auch die Gabe des Heils. Und während der Ort des Heils eine zukünftige Bedeutung hat, die Zeit des Heils eine zukünftige Bedeutung hat, hat diese Gabe des Heils eine gegenwärtige Bedeutung. Das Reich Gottes bezeichnet eine gegenwärtige Gabe des Heils, wo Menschen das Reich Gottes suchen, nach ihm Ausschau halten, es empfangen, es ererben oder Gott es ihnen gibt. Eine berühmte Bibelstelle im Kontext dieser Kindersegnung Jesu. Als es aber Jesus sah, dass seine Jünger die Mütter mit ihren Kindern da verscheuchen wollen, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört. Ja, mein griechischer Zeichensatz, der ist für Sie wahrscheinlich eh egal, hat es verrupft, also ignorieren Sie die Klammern. Denen gehört, denen ist das Reich Gottes. Die Kinder gehören zum Reich Gottes dazu. Denen gehört sogar dieses Reich. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich nicht empfängt, da geht es um ein Entgegennehmen einer Gabe, um das Empfangen einer Gabe. Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und jetzt in einem Wort, mindestens zwei, vielleicht sogar drei verschiedene Bedeutungen. Das Reich Gottes ist eine Gabe, wie ein Geschenk, das ich haben kann, besitzen kann, das ich empfangen kann. Und das Reich Gottes ist ein Ort, in den ich hineinkommen kann. Eine ganz interessante Geschichte ist diese Geschichte vom reichen Jüngling. Sie kennen diese Geschichte. Uns interessiert nur eines. Ich möchte Sie nur auf einen Punkt hinweisen. Diese Geschichte beginnt ja, und als er sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn, guter Meister, was muss ich tun? Und jetzt kommt es mir auf das Unterstrichene an. Der reiche Jüngling fragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Übrigens, das ist eine von samt und sonders vier Stellen in den Evangelien von Matthäus, Markus und Lukas, wo das ewige Leben auftaucht. Nur vier. In den synoptischen Evangelien nur viermal ewiges Leben. Nur mal im Hinterkopf behalten. Geht's weiter. Jesus sagt dann, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Und jetzt wieder, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Schatz ist so etwas wie eine Gabe, ein Besitz, ein Wertgegenstand. Okay, die Geschichte geht weiter. Die geht ziemlich einseitig aus. Sie kennen die Geschichte. Der geht dann traurig davon, weil er seinen Besitz doch nicht verkaufen will. Und dann geht es so weiter. Und Jesus sah sich um und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Er fragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus sagt, tu das und das. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und im Anschluss geht es darum, wie schwer ist es für einen Reichen, in das Reich Gottes zu kommen. Das wird nochmal wiederholt, liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Und am Ende, sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander, wer kann dann selig werden, gerettet werden? In dieser Geschichte ist hochinteressant, das ewige Leben erben, einen Schatz im Himmel haben, ins Reich Gottes kommen und gerettet werden, sind Synonyme. Es wird hier ein und dasselbe beschrieben. Eine andere Geschichte, das Wort vom Abfall. Auch hier wieder geht's uns nur um ein paar Begriffe. Ich kann das in keiner Weise auslegen an diesem Morgen. Da reicht die Zeit nicht. Wend dich deine Hand zum Abfall, verführt zu Hause ab. Es ist besser für dich, dass du verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände hast und fährst in die Hölle. Zum Leben eingehen und in die Hölle fahren sind Antonyme, Gegensätze, ja, komplett klar. In das Feuer, das nie verlischt. Wenn dich dein Fuß zum Abfall verführt, so hau ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm zum Leben eingehst, als dass du zwei Füße hast und in die Hölle geworfen wirst. Zum Leben eingehen, in die Hölle geworfen, zwei Gegensätze. So, das Ganze geht weiter. Wenn dich dein Auge und so weiter zum Abfall verführt, es ist besser, dass du einäugig in das Reich Gottes gehst. zum Leben eingehen, in das Reich Gottes eingehen, als dass du in die Hölle geworfen wirst. Auch hier, das Reich Gottes, ins Reich Gottes eingehen, ist synonym zum Begriff in das Leben eingehen. Ewiges Leben erhalten, ins ewige Leben eingehen und in das Reich Gottes eingehen sind hier Synonyme. Man konnte Reich Gottes mit ewigem Leben übersetzen. Das Reich Gottes, so mal eine Zwischenzusammenfassung, ist ein Raum des Heils, ein Bereich, der bereits jetzt im himmlischen Heiligtum und im himmlischen Kult, wo Gott gepriesen wird, eine gegenwärtige Wirklichkeit ist, aber auf Erden erst noch als ein Ort und als eine Zeit des Heils endzeitlich erwartet wird. Er ist identisch mit der kommenden Welt und bezeichnet den großen Heilszustand am Ende der Tage. Als Besitz und Gabe des ewigen Lebens ist das Reich Gottes ebenfalls eine zukünftige himmlische Wirklichkeit, die geistlich jedoch bereits jetzt gegenwärtig gesucht, empfangen und besessen werden kann, die aber erst in der Endzeit offenbart werden wird. Ein zukünftiger Ort, eine zukünftige Zeit, eine gegenwärtige Gabe. Wir gucken uns mal bei den Aposteln um. Wie haben die das aufgenommen? Und wir fangen mit dem Apostel Johannes an und dem Johannesevangelium. Das Irritierende, das Merkwürdige ist, dass wir bei den Synoptikern, ich habe es erwähnt, also Matthäus, Markus, Lukas, 131 Mal Reich Gottes im Munde Jesu finden. Dem Johannesevangelium? Zweimal. Exakt hier, Johannes 3, diese Geschichte, dieser Dialog mit Nikodemus, wo es dann heißt, Jesus antwortete, könnte man viel zu dieser Eröffnung dieses Dialogs sagen, müssen wir uns alles sparen. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Es braucht eine Veränderung des Menschen, eine Wesensveränderung des Menschen, damit er das Reich Gottes sehen kann. Und der Dialog geht dann weiter und es kommt nochmal in Vers 5 dann zu einem Jesuswort. Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Wieder ein Ort, in den ich aber nur kommen kann durch eine Wiedergeburt aus Wasser und Geist. Johannes zeigt damit, ich weiß sehr wohl, dass Reich Gottes der zentrale Begriff der Verkündigung Jesu war, aber ab Kapitel 3 übersetzt Johannes diesen Begriff mit dem Begriff des ewigen Lebens. In diesem Dialog vollzieht sich diese Veränderung. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt und seinen eingeborenen Sohn, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Dieser Begriff wird jetzt bestimmend für das Johannesevangelium. Dieser Begriff des ewigen Lebens kommt im Johannesevangelium 17 Mal vor. Der Begriff des Lebens allein, ohne ewig, sogar 36 Mal. Und jetzt nochmal, 4-mal in den 3 Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, ewiges Leben. Das sind diese Stellen hier. Und in diesem berühmten Gleichnis von den Böcken und Schafen, vom Weltgericht, diese werden hingehen zur ewigen Strafe über die Gerechten, aber die Gerechten in das ewige Leben. Ein zweites Wort, Matthäus 19, wer Häuser, Brüder, Schwester, Vater, Mutter und so weiter verlässt, um meines Namens willen, der wird 100-fach empfangen und das ewige Leben. Und dann eben, das haben wir schon, der reiche Jüngling. Da kommt auch das ewige Leben nochmal und in diesem Wort vom Abfall. 4-mal bei Matthäus, Markus, Lukas und 36-mal, 17-mal ewiges Leben, 36-mal insgesamt Leben bei Johannes. Hier vollzieht sich eine Übersetzung. Hier vollzieht sich eine Übertragung, weil wahrscheinlich in der griechisch-römischen Leserschaft, in diesem griechisch-hellenistischen Sprachraum, Der Begriff Reich Gottes, den Jesus in Israel sehr gut verwenden konnte, weil er dort gut verstanden wurde, in einem hellenistisch-römischen Sprachraum missverständlich war. Will der den Kaiser absetzen? Will der das Römische Reich in Frage stellen? Das war nie das Anliegen Jesu, nie das Anliegen der Apostel, sondern es geht hier um das eine zentrale Heilsgut des ewigen Lebens. Wenn Paulus schreibt, die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn, dann hätte Jesus dieses Wort vermutlich in Israel folgendermaßen formuliert. Die Gabe Gottes ist das Reich Gottes, das mit mir euch geschenkt werden wird. Da habe ich's. Ich mache aber noch einen Schritt weiter. Paulus verwendet diesen Begriff ganz ähnlich und gibt ihm gleichzeitig nochmal einen Akzent. 1. Korinther 15 ist dieses große Auferstehungskapitel. Und da heißt es am Ende, das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Das heißt, in dieser physischen Verfasstheit, in der wir heute Morgen uns hier begegnen, in der wir heute Morgen da sind, in dieser physischen Verfasstheit von Fleisch und Blut können wir das Reich Gottes nicht ererben. Es braucht eine anthropologische Transformation. Es braucht eine Veränderung unseres Wesens, die mit dem Tod und mit der Gabe eines neuen Leibes eintritt, die uns in die Lage versetzt, dieses Reich Gottes zu erben, in dieses Reich Gottes hineinzukommen. Auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Es geht an dieser Stelle gar nicht so sehr um die Sündhaftigkeit des Fleisches, das spielt natürlich irgendwann auch immer mit rein, aber es geht hier um diese Vergänglichkeit unserer physischen Präsenz in dieser Welt. Mit der kommen wir da nicht rein. Es braucht eine Veränderung unseres Wesens. Es braucht aber auch einen Lebensstil, der dem entspricht. Ein Wort, das Sie gut kennen, 1. Korinther 6, ein sogenannter Lasterkatalog, wo Paulus eine ganze Reihe von Lastern aufzählt. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Und dann zählt er alles Mögliche auf, lasst euch nicht irreführen und so weiter. Die werden das Reich Gottes nicht ererben. Es geht um eine Kongruenz, die die Gemeinde schon heute einnehmen soll, um eine Kongruenz mit dem Leben in diesem künftigen Reich. Berühmtes Wort, Römer 14, Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. In Korinth zofften sich die Starken und die Schwachen, die starken Heidenchristen mit den schwachen Judenchristen, ging um Essensfragen, ging um Speisefragen, ging um Feiertagsfragen. Und Paulus sagt, Leute, kriegt euch wegen solchen Fragen nicht in die Rolle. Diese Fragen spielen im Reich Gottes keine Rolle. Nehmt Maß an dem, was zukünftig kommt, nehmt Maß am Reich Gottes im Blick auf euer Verhalten im Hier und Jetzt. Das Reich Gottes bezeichnet auch in Römer 14 diese endzeitliche Heilszeit und Heilswirklichkeit. Das darin liegende Hoffnungspotenzial soll die Gemeinde jedoch jetzt schon in der Gegenwart motivieren zu einem entsprechenden Verhalten im Hier und Jetzt. Nehmt Maß an dem, wie es dann sein wird, wenn ihr überlegt, wie ihr euch heute hier in dieser Welt verhalten sollt. Das endzeitliche Reich Gottes wird zum Maßstab für das ethische Verhalten in der Gegenwart. Auch hier wieder, das hängt mit diesen Adressaten zusammen, die mit dem Begriff Reich Gottes in einem hellenistisch-römischen Kontext nichts anfangen konnten. Das wäre höchst hochgradig missverständlich gewesen. Und deshalb verwendet Paulus, genau wie Johannes, den Begriff des ewigen Lebens oder den Begriff Retten, Rettung, um das endzeitliche Heilsgut zu markieren und nicht den Begriff Reich Gottes, der tritt bei ihm zurück und etwas anderes tritt in den Vordergrund. Ich muss die Apostelgeschichte überspringen. Mir rennt die Zeit davon, nur ganz zum Schluss. Paulus kommt in Rom an und verkündigt in der jüdischen, also die Vertreter der jüdischen Synagogengemeinden kommen zu ihm, der sitzt wieder in Hausarrest in Rom in dieser Wohnung Und dann heißt es Apostelgeschichte 28, und als sie ihm einen Tag bestimmt hatten, kamen viele zu ihm in die Herberge, da erklärte er und bezeugte ihnen das Reich Gottes. Interessant. Er bezeugt das Reich Gottes und predigte ihnen von Jesus aus dem Gesetz des Mose und aus den Propheten vom frühen Morgen bis zum Abend. Die einen stimmten zu und die anderen sagten, nee, wir glauben sowas nicht. Und ganz am Ende, letzte Verse, die letzten beiden Verse der Apostelgeschichte, Paulus aber blieb zwei volle Jahre in seiner Wohnung, Hausarrest, und nahm alle auf, die zu ihm kamen, predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus. Die Predigt vom Reich Gottes wird synonym mit der Lehre von Jesus. Das Reich Gottes ist jetzt die christliche Verkündigung der kompletten Heilsgeschichte von Mose und den Propheten bis zum Ende der Zeit mit der Mitte im Kommen, im Wirken, im Sterben und im Auferstehen Jesu Christi. Das ist jetzt die Botschaft vom Reich Gottes. Was hier passiert ist, ist etwas ganz Bemerkenswertes. In der nachösterlichen Botschaft der frühchristlichen Missionspredigt wird die Beziehung zwischen Jesus und dem Reich Gottes, die während seiner vorösterlichen Verkündigung ziemlich rätselhaft bleibt, die wird jetzt klar, die wird jetzt offenbar. Jesu Wirken, Tod und Auferstehung sind die Schlüsselereignisse für die verheißene Offenbarung des kommenden Reiches. Das ist der zentrale Verkündigungsinhalt der vorösterlichen Verkündigung Jesu war. Durch Kreuz und Auferstehung wird klar, wie die Zusammenhänge sind. Das Reich Gottes im Sinne des Heilsguts des ewigen Lebens sind jetzt durch Jesu Tod und Auferstehung realisiert. Die Heilsverheißung vom Reich Gottes wird durch die Heilstat an Kreuz und Auferstehung zu einer Heilsbotschaft, die verkündigt werden kann, die weitergesagt werden kann. Was vor Ostern Jesu Botschaft vom Ort, der Zeit und der Gabe des Heils war, wurde durch Kreuz und Auferstehung zum Evangelium von Jesus Christus. Das Letztere hat seinen Ursprung im Ersteren und seinen Grund in Karfreitag und Ostern. Jetzt werden Zusammenhänge deutlich, die wir bei den synoptischen Evangelien noch nicht so klar sehen können. Ich muss hier abbrechen. Ich will noch eines deutlich machen. Die altkirchliche, die reformatorische und die pietistische Theologie sind ganz maßgeblich eine apostolische Brieftheologie bzw. eine johannäische Theologie, weil der Evangelist in seinem Evangelium diesen nachösterlichen theologischen Transfer des Begriffes Reich Gottes, des zentralen Inhalts der Verkündigung Jesu, mit den Heilsereignissen von Kreuz und Auferstehung zusammengebunden hat, reflektiert hat und jetzt verkündigt. Das ist in vielen Theologien noch anders, zum Beispiel in der täuferischen Theologie oder in der transformatorischen Theologie, zum Teil auch in der katholischen Theologie. Da wird noch sehr ungebremst auf die synoptische Verkündigung zurückgegriffen, die vor Ostern eine Rolle spielte und noch nicht in diese Transformation, die das in der Apostelgeschichte gewonnen hat, nach Ostern, wo das Reich Gottes mit dem ewigen Leben verbunden wird. Christliches Handeln orientiert sich biblisch gesehen nicht an einem imaginären Ziel der Weltrettung. Es geht auch nie um das Bauen des Reiches Gottes. Diese Verbindung, diese Metapher kommt im Neuen Testament überhaupt gar nie vor. Ich habe es nie rausbekommen, wo diese Metapher entstanden ist, die wir sehr gerne und oft im Munde führen. Das Kommen seines Reiches dürfen wir ganz getrost Gott selbst überlassen. Christliches Handeln orientiert sich an dem, was Gott in Jesus Christus getan hat, nicht an der Weltrettung. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit mit diesem Parforce-Ritt. Ich will noch auf das hier hinweisen. Diese Büchlein, die ich hier habe, diese 15 Euro für dieses Büchlein, wir wollen an der IHL eine christliche Lehrerausbildung beginnen. Der Verband Evangelischer Bekenntnisschulen kam vor 6 Jahren auf uns zu. Es gibt einen eklatanten Lehrermangel in Deutschland. Bis 2035 fehlen 100.000 bis 150.000 Lehrerinnen und Lehrer, auch an christlichen Schulen. Wir wollen christliche Lehrer für christliche Schulen ausbilden. Wir sind überzeugt, dass christliche Lehrer einen Unterschied machen im Leben von Kindern und Jugendlichen. Und die 15 Euro, wir brauchen eine knappe Million Euro, um das zu realisieren. Und mit 15 Euro sind Sie schon mal mit diesem Büchlein dabei, eine christliche Lehrerausbildung zu realisieren. Da gibt es eine Infobroschüre. So, jetzt halte ich die Klappe. Vielen Dank und einen wunderbaren Tag wünsche ich Ihnen. Das mache ich sehr gerne. Ein Gebet. Guter Herr, danke, dass du mit uns auf dem Wege bist. Danke, dass du uns diese lebendige Hoffnung auf die Auferstehung von den Toten gibst und ein Leben in deinem Reich, das in Herrlichkeit kommen wird, das du bringen wirst, das, auf das wir hoffen, auf das wir zugehen und das durch die Gabe des ewigen Lebens uns heute schon erfüllt. Segne uns auf diesem Weg. Lass uns deine Herrlichkeit sehen in Ewigkeit. Amen.